RKI-Files. Systemmedien und Politik reagieren panisch. Entscheidung im Fall Assange. Vorerst keine Auslieferung an die USA. Und Kriminalstatistik. 100% ausländische Täter bei schweren sexuellen Übergriffen in Frankfurt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. RKI-Files. Systemmedien und Politik reagieren panisch. Nach der Veröffentlichung der vom Multipolar-Magazin freigeklagten RKI-Protokolle herrscht Aufregung in den Mainstream-Medien. Von einer vergifteten Corona-Nachlese spricht etwa die FAZ. Von einem Skandal, der keiner ist, die Tagesschau. Die Inhalte seien laut Experten weit weniger brisant, als es vor allem in Querdenkerkreisen behauptet werde, so die Tagesschau. Auch Politiker versuchen, die Dokumente zu entkräften. Nach Gesundheitsminister Karl Lauterbach habe das RKI unabhängig gearbeitet. Politische Einflussnahme sei nicht erfolgt. Der grüne Gesundheitssprecher Janusz Stamen sieht die Gefahr, dass in die Protokolle ein Skandal hineininterpretiert werden könne, um die Gesellschaft weiter zu spalten. Auch Ex-RKI-Chef Lothar Wieler sagt, Zitat, dass es so spalterisch wird, hätte ich nicht gedacht. Aber es gäbe Menschen, die bewusst Fehlinformationen streuten, so Wieler. ARD-Journalist Georg Restle hingegen fordert eine selbstkritische Aufarbeitung, gerade durch die Medien. Nach der Berliner Zeitung wundern sich viele Nutzer auf X über den Sinneswandel des ARD-Journalisten, sei dieser doch stets mit großer Härte gegen Kritiker der Corona-Maßnahmen vorgegangen. Die dänische Arzneimittelbehörde warnt vor einer neuen Nebenwirkung durch die mRNA-Injektion von Moderna. Eine aktuelle Studie zeigt, dass die Impfung chronische Nesselsucht hervorrufen kann. Laut den Ergebnissen steige das Erkrankungsrisiko um das Dreifache im Vergleich zu nicht geimpften Personen. Vor allem junge Männer seien davon betroffen. Als Konsequenz wird die Nebenwirkung in die Packungsbeilage aufgenommen. Der WikiLeaks-Gründer Julian Assange kann Berufung gegen seine drohende Auslieferung von Großbritannien in die USA einlegen. Diese Entscheidung gab der britische High Court am Dienstagvormittag bekannt. Dem Richterspruch zufolge hätten die Vereinigten Staaten keine zufriedenstellenden Garantien abgegeben, dass gegen Assange nicht die Todesstrafe verhängt wird. Die US-Justiz wirft dem 52-Jährigen unter anderem Geheimnisverrat vor. Hintergrund ist die Veröffentlichung von vertraulichen Informationen über Kriegsverbrechen des amerikanischen Militärs. Anwälte und Unterstützer des Australiers bewerten die Anschuldigungen als politisch motiviert. Die heutige Entscheidung kommentiert Martin Müller-Mertens.
Es ist eine Galgenfrist. Und doch mehr, als sich viele Anhänger von Julian Assange wohl zu hoffen wagten. Denn zu sehr hatte Großbritanniens Justiz, die den WikiLeaks-Gründer mit den Instrumenten des Rechts verfolgt, immer wieder ihre tatsächlich politischen Absichten offenbart. Was genau das königliche Gericht in London zu seiner Entscheidung bewog, ist unklar. Vielleicht war es wirklich die Einsicht, welches Unrecht hier im Namen der Krone und im Interesse Washingtons gesprochen werden soll. Am letzten Tag der Anhörung im Februar soll sich im Verhandlungssaal die Stimmung gedreht haben, so berichten es jedenfalls Augenzeugen. Das mag sein, wäre zu hoffen. Doch wahrscheinlicher ist ein anderer Grund. Dem Whistleblower jetzt die Bühne eines Verfahrens in den Vereinigten Staaten zu geben, ist nicht im Interesse des Weißen Hauses. Im bevorstehenden Wahlkampf wollen die Berater Joe Bidens das desaströse Spektakel eines Schauprozesses durch die CIA und deren juristischen Helfern vermeiden. Und Washington hat Zeit, im Gegensatz zu dem längst schwer gezeichneten Assange. Denn das Exempel gegen den Journalismus, gegen die Wahrheit, wird auch so statuiert, Tag für Tag, im Zuchthaus Belmarsh am Rande von London. Und dennoch ist die Galgenfrist auch ein Teilerfolg. Denn das Kalkül der Häscher zeigt auch deren Unsicherheit. Das ist ein Ergebnis des weltweiten Kampfes um Julian Assange. Ein Kampf, der noch lange nicht zu Ende ist.
Ein Auf1-Spezial zum Fall Assange finden Sie auf www.auf1.tv. Die deutsche Bundesinnenministerin Nancy Faeser kündigte an, während der Fußball-Europameisterschaft alle deutschen Grenzen vorübergehend zu kontrollieren. Das sagte die SPD-Politikerin am heutigen Dienstag gegenüber der Rheinischen Post. Vor allem Islamisten und andere Extremisten, gewaltbereite Hooligans und Cyberanschläge stünden im Visier der Sicherheitsbehörden. Zur Abwehr eines Terroranschlages hält der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Dirk Wiese, auch temporäre Grenzschließungen für möglich. Die Innenminister Sachsens und Nordrhein-Westfalens, die CDU-Politiker Armin Schuster und Herbert Reul, sehen im Datenschutz ein Hindernis für die Sicherheitsbehörden. Beide forderten eine Ausweitung der Befugnisse, auch in Form von Online-Durchsuchungen und Vorratsdatenspeicherung. Bereits im Februar legte Bundesinnenministerin Nancy Faeser das Maßnahmenpaket Rechtsextremismus entschlossen bekämpfen vor. In diesem Rahmen soll der Inlandsgeheimdienst unter anderem Behörden wie die Gaststättenaufsicht über legale, aber offenbar unerwünschte Veranstaltungen informieren. Auf diese Weise könnten, so das Ministerium in einer Presseerklärung, rechtsextremistische Treffen untersagt werden. In Berlin könnte dieses Vorgehen bereits Praxis sein. Aus der deutschen Hauptstadt berichtet Nathalie Ziske.
Der Verfassungsschutz, die große Petze. So jedenfalls stellt sich Innenministerin Nancy Faeser offenbar die vornehmste Aufgabe des Inlandsgeheimdienstes vor. Einen Wunsch, den man hier im alten Stadthaus, dem Hauptquartier der Berliner Innenverwaltung, wohl schon vorausahnte. Und so scheint es, als seien die kleinen Brüder von Faesers Agenten in Berlin bereits kräftig beim Anschwärzen. So lässt sich zumindest die Antwort der Innenverwaltung auf eine Anfrage des Abgeordneten Gunnar Lindemann interpretieren, die auf 1 exklusiv vorliegt. Darin geht es um Informationen des Geheimdienstes an die Gewerbe- oder die Gaststättenaufsicht der Bezirke. Immer dann, wenn in den Lokalen der Hauptstadt böse, weil politisch nicht genehme, Veranstaltungen drohen, können diese daraufhin untersagt werden. Also diesmal nicht durch spontane Entglasung verhindert, sondern schlicht verboten. Ob bereits derartige Informationen übermittelt wurden? Die erschöpfende Antwort lautet ja. Und wie oft? Oh, Daten im Sinne der Anfrage sind im automatisierten Verfahren nicht recherchierbar. Was in Kenntnis der Berliner Verwaltung eine durchaus glaubhafte Ausrede ist. Und nicht automatisiert geht es vermutlich auch nicht. So haben die Berliner Behörden also möglicherweise Veranstaltungen verboten. Auf Basis einer Information des Verfassungsschutzes. Aber ob wirklich, wann, wo und wie oft, das weiß die Innenverwaltung nicht. Oder besser, es ist nicht recherchierbar. Also genau so wie der nächste Termin im Bürgeramt oder die letzte pünktliche S-Bahn.
Die jüngst veröffentlichte polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2023 in Frankfurt am Main zieht eine erschreckende Bilanz. Die Polizei Hessen vermerkte einen Anstieg der Straftaten in der Stadt um 5,4%. Damit kamen im vergangenen Jahr in Frankfurt im Schnitt 14.872 Straftaten auf 100.000 Einwohner. Besonders brisant, jeder zweite Straftäter in Frankfurt ist Ausländer. Bei schweren sexuellen Übergriffen liegt der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger sogar bei 100%. Im Bereich der schweren Delikte wie Mord, Raub, Totschlag und Menschenhandel liegt der Anteil ausländischer Verdächtiger zwischen 54% und 88%. In der hessischen Metropole lag der Anteil von Einwohnern ohne deutschen Pass im Jahr 2021 noch bei 29,5%. Mehr als 500.000 Anzeigen wurden im Jahr 2023 in ganz Österreich erstattet. Das bedeutet ein Plus von 8,2% im Vergleich zum Vorjahr. Dies ergab die kürzlich veröffentlichte Kriminalstatistik des Bundesministeriums für Inneres. Besonders auffällig, etwa 45% der Verdächtigen waren nicht österreichische Staatsbürger. Um der landesweiten Kriminalität entgegenzuwirken, legte das Innenministerium einen 5-Punkte-Plan vor. Eines der Ziele, der Kampf gegen Ausländerkriminalität. Der Auftrag an die Landespolizei und Fremdenbehörden lautete konkret: gezielte Strukturermittlungen im Bereich der organisierten Kriminalität und die konsequente Abschiebung straffälliger Ausländer. FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer dazu, Zitat: fast die Hälfte der Tatverdächtigen sind Fremde, bei einem Ausländeranteil von knapp 20% in Österreich. Dazu kämen noch viele österreichische Staatsbürger mit Migrationshintergrund, die in der Fremdenkriminalitätsstatistik nicht aufscheinen. Das sei eine Folge der völlig falschen Asyl- und Migrationspolitik. Insbesondere die illegale Masseneinwanderung müsse endlich unterbunden werden, so Amesbauer. Rund 350 syrische Kinder und Jugendliche kommen im Zuge des Familiennachzugs nach Wien. Pro Monat. Das entspricht etwa 14 Schulklassen, wie das Nachrichtenmagazin Profil berichtet. Zwischen Januar des Vorjahres und Februar 2024 kamen demnach mehr als 4000 Kinder und Jugendliche im Pflichtschulalter nach Wien. Weder gäbe es hierfür ausreichenden Wohnraum noch Schulräume oder Personal. Die Kapazitäten seien ausgeschöpft. Der Unterricht in sogenannten Containerklassen stoße zunehmend auf Protest. Der Wiener FPÖ-Stadtrat Dominik Nepp forderte in einer Presseaussendung einen sofortigen Stopp der Familienzusammenführungen. Statt ganze Familien ins Land zu holen, müssten illegale Asylanten endlich abgeschoben werden, so der Freiheitliche. Und wir kommen zum Meldungstelegramm.
Das Bündnis Sarah Wagenknecht hat eine Parteienspende in Höhe von 4 Millionen Euro erhalten. Wie aus einer Veröffentlichung des Bundestages hervorgeht, stammt das Geld von einem Privatmann aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Summe gilt als ungewöhnlich hoch. So betrug die größte Einzelspende der CDU im vergangenen Jahr nach Medienberichten etwa 1 Million Euro. Die Zahl der Asylanträge in der Europäischen Union ist im vergangenen Jahr um 20% auf rund 1 Million Fälle gestiegen. Nach Angaben der EU-Statistikbehörde Eurostat bedeutet dies den dritthöchsten Wert seit dem Jahre 2008. Die meisten Anträge wurden demnach mit 329.000 in Deutschland gestellt. Die Bürger für Thüringen wollen sich der neu gegründeten Werteunion anschließen. Das kündigte der Parteivorsitzende Steffen Teichmann auf einer Pressekonferenz in Erfurt an. Ziel sei es, liberal-konservative Kräfte zu bündeln. Die Bürger für Thüringen entstanden ursprünglich durch den Austritt der Landtagsabgeordnete Ute Bergner aus der FDP und bildeten zeitweise eine parlamentarische Gruppe mit früheren AfD-Mitgliedern. Bergner will zur kommenden Landtagswahl nicht erneut kandidieren. Die USA haben im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erstmals kein Veto gegen die Forderung nach einem Waffenstillstand in Gaza eingelegt. Das Gremium votierte damit für eine Feuerpause bis zum Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte im Vorfeld angekündigt, eine geplante Reise nach Washington abzusagen, sollten die Vereinigten Staaten die entsprechende Resolution nicht verhindern. Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak will die Atomindustrie des Landes offenbar stärker militärisch ausrichten. Wörtlich sagte er, die Sicherung der Zukunft unserer nuklearen Abschreckung sei ein wichtiges nationales Anliegen. So wolle die Regierung umgerechnet etwa 230 Millionen Euro in der Stadt Barrow in Furness, einen wichtigen Standort der britischen U-Boot-Flotte, investieren.
Das globale Bankennetzwerk SWIFT arbeitet an den technischen Voraussetzungen für eine Plattform, die digitale Zentralbankwährungen mit dem bestehenden Finanzsystem verbinden soll. In 1 bis 2 Jahren soll es soweit sein. Kürzlich wurde ein 6-monatiger Testlauf erfolgreich abgeschlossen. Beteiligt waren 38 Zentral- und Geschäftsbanken sowie Zahlungsdienstleister. Ziel ist es, die bestehende Bankeninfrastruktur fit fürs digitale Zentralbankgeld zu machen. Kritiker fürchten, dass Regierungen durch die Umstellung auf digitale Währungen künftig darüber bestimmen können, wofür die Bürger ihr Geld ausgeben dürfen und wofür nicht. Terror in Russland. Vicky Richter ist ehemalige Zeitsoldatin, Kriegskorrespondentin und Spezialistin im Bereich psychologischer Kriegsführung. Sie lebt in den USA und berichtet als Journalistin. Mit uns spricht sie heute über die Hintergründe des Terroranschlags bei Moskau, dem rund 140 Menschen zum Opfer fielen. Inzwischen hat sich ja der Islamische Staat zu den Anschlägen bekannt. Es bleiben aber einige Ungereimtheiten offen. Zum Beispiel lassen Islamisten sich normalerweise nicht festnehmen. Kann wirklich der IS hinter dem Anschlag stecken?
Natürlich kann der IS dahinter stecken. Also ich kann jetzt nicht sagen, nein, das ist überhaupt nicht möglich. Natürlich ist es möglich, weil der IS islamistische Ideologien vertritt und Russland mehr eigentlich christlich orientiert ist mit christlich-orthodoxen Glaubensthemen. Aber so wie die Terroristen sich gegeben haben, also es gab kein Yalla Akbar, also das ganze Wording, was die Terroristen dort angeführt haben, schien mir nicht sehr stark nach IS. Also ich glaube, dass das ein Vorwand ist. Und man sollte sich natürlich fragen, cui bono, wem nützt das? Also der IS, ich glaube nicht, dass es dem jetzt gerade sehr stark nützt, Russland zu attackieren. Da gibt es wirklich andere dritte Parteien, die davon mehr profitieren würden.
Was denken Sie denn, wie wird denn Moskau jetzt auf diesen Anschlag reagieren?
Wie wird Moskau reagieren? Also das ist eine sehr gute Frage. Also wie ich schon erwähnt habe, Putin kann jetzt nicht Schwäche zeigen. Also er muss jetzt irgendwas machen, weil es gibt natürlich sehr viele Putin-Gegner im Kreml auch, die dann sagen, oh, wenn er jetzt zu wenig reagiert, ist er zu schwach. Ob er einen dritten Weltkrieg hervorbringen möchte, dass er wirklich so weit geht, weiß ich nicht. Er hat aber in seiner Rede natürlich angesprochen, dass die Leute in den Büros über dem Atlantik, also er hat explizit in seiner Rede schon angesprochen und hingedeutet, wenn man zwischen den Zeilen lesen kann, okay, ich weiß, dass da wahrscheinlich Interesse aus den USA kommen. Also er hat schon Warnungen ausgesprochen. Ich glaube nicht, dass er nichts machen wird. Er hat angesprochen, dass er hart durchgreifen möchte. Wie hart er durchgreifen möchte, wird natürlich jetzt auch von den Informationen, die der russische Geheimdienst weitergibt und an den Kreml weitergibt, mehr Informationen, wo kommen denn die Terroristen her, wer hat sie finanziert. Also umso mehr Backinformationen Putin bekommen wird, umso klarer wird auch seine Antwort sein. Aber was wir auf jeden Fall erfasst sein müssen, wenn er antwortet, wird's hart sein.
Das ganze Interview mit Vicky Richter finden Sie exklusiv auf www.auf1.tv. Die Zensur des Messenger-Dienstes Telegram in Spanien ist vorläufig ausgesetzt worden. So entschied es der oberste spanische Gerichtshof am gestrigen Montag. Grund dafür war eine am Sonntag eingereichte Klage gegen Untersuchungsrichter Santiago Pedras wegen mutmaßlicher Rechtsbeugung. Dieser hatte am vergangenen Freitag die landesweite Sperrung des Kurznachrichtendienstes wegen Urheberrechtsverletzungen veranlasst. Eingereicht wurde die Klage von der Bürgerrechtsbewegung und Partei Justitia Europa bei der Strafkammer des Obersten Gerichtshofs. Die von Anwälten geleitete Organisation kritisierte, Pedras Urteil schränke nicht nur Grund-, sondern auch Menschenrechte ein. Sie werfen dem Untersuchungsrichter Unverhältnismäßigkeit vor. Widerstand gegen WHO. Mit einer Briefaktion protestiert die Initiative Gemeinwohl-Lobby gegen die geplanten Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften, kurz IHR. Die WHO wolle die geänderten IHR im Mai beschließen, obwohl die Änderungsanträge nicht innerhalb der Frist von mindestens 4 Monaten vorgelegt wurden. Die Aktion erstreckt sich über den gesamten deutschsprachigen Raum. Nach Angaben der Initiatoren solle der WHO damit gezeigt werden, dass ein Rechtsbruch durch das Volk nicht geduldet werde. Mustervorlagen für die Schreiben werden auf www.gemeinwohl-lobby.de bereitgestellt. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.